Wisst ihr noch, wann ihr euer Abi gemacht habt? Meine heutige Gästin weiß es ganz genau, denn sie ist zur letzten Abi-Prüfung nicht erschienen. Sie weiß, wie man Dächer deckt, denn ihr Vater hat einen Dachdeckerbetrieb. Mein Buch heißt Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Uns verbindet unter anderem auch, dass Luisa Dellert, meine heutige Aufzuggästin, Influencerin ist. Inzwischen klärt sie vor allem über Nachhaltigkeit und Politik auf. Angefangen hat sie aber mit Fitness-Influencing. Warum sie das nicht mehr macht und wie sie mit Shitstorms im Alltag umgeht, erzählt sie mir im heutigen Aufzug-Talk. Tür auf für Luisa Dellert. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Das kann doch nur die Luisa Dellert sein.
Hallöchen.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich mega. Wir haben uns ja tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht live kennengelernt und deswegen umso schöner, dass es mal digital wenigstens klappt.
Genau, und dann auch noch im Aufzug begegnen.
Ja.
Das ist ja etwas, was man auch nicht alle Zeiten tut. Wir kennen uns vor allem über Social Media, ne?
Ja, tatsächlich schon. Ich sehe dich da immer und auf Twitter tatsächlich, ne? Du twitterst ja auch.
Genau, genau. Mhm. Sehr, sehr regelmäßig, sehr fleißig. Aber du ja auch, wahrscheinlich noch viel regelmäßiger, noch viel fleißiger, noch viel strategischer als ich. Aber dazu kommen wir sicherlich später noch. Wir sitzen ja hier im Aufzug. In welcher Etage steigen wir ein und wo musst du nachher raus?
Das kann ich mir aussuchen, ne? Wir steigen jetzt in... Wir steigen in Etage 1 ein, weil ich nochmal einen Stockwerk hochgegangen bin. Und wir steigen ganz oben aus, weil wir da dann aufs Dach kommen.
Sehr gut. Hattest du schon mal ein merkwürdiges Erlebnis im Aufzug oder ein denkwürdiges?
Aufzugsmomente finde ich immer ein bisschen strange. Du kennst es ja wahrscheinlich.
Ja,
ja, total, weil alles ist dann immer so ruhig und wenn du dann mit einer Person da drin bist, mit der du dich unterhältst und alle anderen sagen gar nichts, es ist auch schon vorgekommen, dass jemand gefurzt hat und ich das dann halt mitbekommen habe. Also sowas ist alles schon vorgekommen, ja. Deswegen, also du bist mir natürlich der liebste Mitfahrer jetzt hier im Aufzug.
Danke, das freut mich sehr. Ich habe über dich gelesen und da habe ich mich kurz gefragt, wie funktioniert das? Du hast nach deinem du bist zu deinem mündlichen Abitur nicht erschienen und hast es trotzdem geschafft. Waren die Noten so gut, dass es egal war oder hattest du einen Nachtermin?
Schön, dass du das hier aufgreifst. Ich habe mein Abitur-Durchschnittsabschluss ist 3,4. Das heißt, ich habe es wirklich gerade so geschafft.
Grüße dich, meiner ist 2,9.
Ja. Und ich sag mal so, aus uns ist trotzdem was geworden. Ich hatte total Bammel damals vor meiner mündlichen Prüfung, weil ich nicht gerne geredet habe. Und ich mir dachte, ach komm, auf der anderen Seite, ich meine, du willst eh eine Ausbildung machen und dein Abi brauchst du eh nicht. Und dann bin ich da nicht hingegangen. Und die anderen Noten waren dann aber so in Ordnung, dass tatsächlich meine LehrerInnen noch mit mir Erbarmen hatten und ich irgendwie doch auf dieser Abiturliste dann letztendlich stand. Und ein Bierchen mit meiner Bio-Lehrerin dann auch auf dem Abschlussball getrunken habe.
Sehr cool. Das heißt, wir haben nicht nur ehrlich gute Notenabschnitte am Ende der Schule, sondern wie kriege ich jetzt diese Kurve? Du hast nämlich deine Ausbildung angefangen in einem väterlichen Betrieb an Dachdecker und Photovoltaik.
Mhm.
Und mein Buch heißt Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Bist du Dachdeckerin geworden?
Ich stand tatsächlich schon sehr oft mit auf Dächern. Ich habe sehr oft mitgearbeitet, auch in den Ferien. Und nicht nur mein Vater, sondern auch meine Oma hat einen Dachdeckerbetrieb. Deswegen, ich komme wirklich aus einer reinen Dachdecker-Family. Und da brauche ich auch nicht gendern, weil tatsächlich hatten wir bisher auch noch keine Dachdeckerin.
Und ist es so richtig, wie man das aus dem Kinderbuch kennt, mit auf Walz gehen und so weiter?
Also ich würd mal sagen, das wird vielleicht auch immer so ein bisschen romantischer dargestellt, als es ist, ja. Damals, als mein Papa noch jünger war und ich vielleicht gerade mal ein paar Jahre alt war, da gibt's noch Fotos, da sind die wirklich noch mit so einer Kluft aufs Dach gegangen und hatten so eine richtige Dachdeckerkluft an und hatten dann auch ihr Schieferhammer irgendwo in der einen Tasche und das sah alles total toll aus. Heute stratzen die da hoch in ihren Klamotten, wie sie möchten. Und was aber damals tatsächlich tatsächlich so war, dass man sich immer am Freitag dann ab mittags dann getroffen hat und sich dann halt zusammengesetzt hat und dann so handwerkermäßig nochmal eine Bratwurst gegessen hat. Und ich weiß noch, dass ich damals als kleines Kind denen dann auch immer die Bierpullen gebracht habe.
Mit voller Stolz natürlich.
Ja, damals schon. Heute würde ich die nicht mehr hinbringen.
Natürlich nicht. Aber das heißt, in dir steckt dann schon ein handwerkliches Talent.
Nee, tatsächlich nicht. Das nimmt man bestimmt an, aber ich glaube, da ist bei mir Hopfen und Malz verloren. Ich gucke mir zwar regelmäßig YouTube-Videos an und ich habe auch schon den einen oder anderen Nagel in die Wand gehauen, aber ich habe auch schon ganz viele Sachen einfach total verkackt. Also es ist wirklich so, dass ich mir für handwerkliche Sachen immer noch Hilfe hole.
Mhm. Ich gucke unglaublich gerne HandwerkerInnen-Videos, weil ich immer denke, ah, das ist ja cool, dass man das kann und wie man das machen würde. Und da habe ich eine Regel gelernt von einem befreundeten Handwerker, der gesagt hat, es ist das Allerwichtigste, dass man das Werkzeug danach wieder dahin legt, wo man es hergenommen hat, sonst findet man es nie wieder. Bist du ein ordentlicher Mensch?
Ja, also da habe ich auch immer wirklich Lack zu Hause gekriegt, wenn ich irgendwo die Sachen nicht zurückgelegt habe bei meinem Papa in die Werkzeugkiste, wo es herkam. Aber ich bin generell ein sehr ordentlicher und sehr minimalistischer Mensch. Also ich mag es, wenig in meiner Wohnung zu haben, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich mich auch mit weniger beschäftigen muss und das so eine Last ist, die von mir abfällt.
Mit Minimalismus habe ich mich auch vor ein paar Jahren mal beschäftigt. Und irgendwie ist es dann, ja, bei mir dann doch irgendwie eingerissen, dieser Ehrgeiz. Aber ein ganz tollen Minimalismus-Trick, den ich gelernt hatte, war, wenn du unbedingt etwas kaufen willst, dann, und du musst daraufhin sparen, dann leg das Geld in den Umschlag. Also, und wenn du das Geld zusammen hast, dann öffne diesen Umschlag und sieh dir diesen Betrag an und frag dich, ob du es wirklich brauchst. Und Das fand ich eine ganz schöne psychologische Art und Weise, um nochmal so ein Verhältnis auch zu Geld zu entwickeln.
Mhm. Hast du es aber durchgezogen?
Also ich habe es 1,5 Jahre versucht. Ich bin jetzt ganz gut im Ausmisten und Wegschmeißen. Mhm. Also so eher so à la Marie Kondo. Macht es Freude, ja oder nein? Und dann auch so nochmal zu überlegen, die Profiteritis, das kennst du vielleicht auch. Wenn du mit irgendetwas, mit einem neuen Hobby anfängst, dann musst du nicht gleich das Profi-Werkzeug benutzen, sondern es reicht, wenn du mit Fotografie anfängst, nimm deine scheiß Handykamera, die du eh noch nie ausgereizt hast, und lerne erstmal damit die Basics.
Ja, total. Man hat immer das Gefühl, man muss die neuesten und krassesten Sachen haben, damit man dann irgendwie auch schnell gleich ans Ziel kommt. Aber du hast halt voll recht, man muss ja erstmal die Basics können.
Genau, so wie diese North Face-Jacke, die alle kaufen, wenn sie einmal irgendwie kurz wandern gehen wollen. Das waren so die Minimalismus-Ausflüge, die ich gemacht habe. Fand ich aber ganz interessant, das mal zu reflektieren, ob man die Dinge wirklich braucht. Tu sie in die Kiste und wenn du sie nach einem Jahr nicht vermisst hast, kannst du sie wegschmeißen. Fand ich super Tipp.
Ja, kann man auch. Und es ist auch wirklich so. Und ich habe auch jetzt immer noch Sachen, die ich wahrscheinlich schon ganz schön lange nicht mehr benutzt habe. Und ich bin schon aus meinem ganzen Freundeskreis die minimalistischste und würde trotzdem noch sagen, hier geht noch ein bisschen was. Aber ja, so wie es jetzt ist, fühle ich mich eigentlich ganz wohl.
Du hast gerade erzählt, dass du früher bei deinem Abitur Angst vor der mündlichen Prüfung hattest und vor Leuten sprechen. Das ist ja schon ein harter Entwicklungsschritt, den du jetzt machst, dass du seit 10 Jahren Influencerin geworden bist. Und dich letztendlich auf Social Media ein Virtuos in allen Kanälen bewegst. War das für dich so eine Art Challenge?
Ja, war es auf jeden Fall. Und ich wollte das ja, also ich will nur ganz kurz mal erwähnen, ich wollte nie Influencerin werden, ja. Ich habe bei meinem Papa gearbeitet und habe mit dem die Photovoltaikanlagen irgendwie aufs Dach gebaut und habe das geschmissen und nebenbei dann irgendwie Sport gemacht. Und damals war das dann einfach so, ich wollte abnehmen, habe mich auf dieser Plattform angemeldet und dachte, ja, jetzt zeige ich meinen Freundinnen mal, dass ich richtig abnehmen kann und hole mir ein bisschen Motivation. Und aus irgendeinem Grund war ich damals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann hat sich das ja so entwickelt. Ich wusste nicht mal, was ein Blogger ist damals. Mhm. Und ich weiß noch, dass die ersten Male, die ich vor der Kamera stehen musste und was erzählen musste, ich habe geschwitzt ohne Ende. Ja, nach drei Sätzen, die habe ich irgendwie so verkackt, dass ich da irgendwie dann eine Stunde dafür gebraucht habe, das richtig auszusprechen. Also das hat super lange gedauert und ist auch, glaube ich, ganz normal. Und heute ist es für mich das Einfachste der Welt, würde ich sagen, wenn es Themen sind, über die ich Bescheid weiß und mich da auch sicher fühle.
Hast du noch deine allerersten Posts?
Nee, ich hatte mal irgendwann so einen Rappel, dass ich wirklich alles tatsächlich fast gelöscht habe. Ich habe aber auf YouTube, glaube ich, noch so ein paar Videos aus den Anfangszeiten, die ich aber, ich weiß nicht, findest du es, ich finde es mega cringe, mich vor 10 Jahren zu sehen und mir zuzuhören. Ich ertrage es nicht. Ich finde es, kannst du gut und gerne von dir alte Videos angucken?
Auf keinen Fall. Und ich kann auch Gegenwart kann ich nicht. Und was ich auch richtig schlimm finde, es gibt Videos von mir, irgendwie, wo ich 14 oder 15 bin. Und ich bin so ein arrogantes Arschloch als Kind. als Teenager, wo ich dachte so, wer ist dieser Typ? Der muss da weg vom Fernsehen. Aber das war richtig gruselig.
Ja, also ich fühle es auf jeden Fall komplett. Deswegen werde ich auch unseren Podcast, wenn wir hier unser Gespräch in unserem Aufzug beendet haben, wahrscheinlich nicht nochmal anhören, weil ich höre mir nicht mal eine WhatsApp-Nachricht von mir nochmal an. Geht nicht.
WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, das ist auch so anstrengend. Also dann ruf mich an. Aber WhatsApp, Sprachnachrichten, ich finde, das ist, für mich ist das übergriffig. Sendest du lieber oder schreibst du lieber?
Also meine Freundinnen wissen, dass sie mir tatsächlich Sprachnachrichten schicken sollen, weil ich habe halt wenig Zeit am Tag, auch zu telefonieren. Mhm. Und zum Glück kann man die ja jetzt auch schon irgendwie schneller abspielen. Das heißt, ja. Ich nehme mir dann irgendwie beim Laufen oder wenn ich auf dem Klo bin Zeit, um mir das dann anzuhören. Also das finde, wo ich es ein bisschen übergriffig finde und auch verstehe, dass andere das nicht cool finden, wenn ich das gemacht habe, ist auf Instagram. Ich finde auf Instagram, was heißt übergriffig, ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich finde es ein bisschen schade oder anmaßend zu glauben, dass wenn man mir irgendwie 5 Minuten Sprachnachrichten da schickt, dass ich die dann auch wirklich immer alle sofort abhören kann. Dafür fehlt mir einfach die Kapazität. Ich, ja. Dafür fehlt mir voll die Kapazität und das mache ich nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern bei Instagram ist es eher so, okay, dann kann ich einmal kurz durchleuchten, was steht in der Nachricht, braucht jemand Hilfe, hat jemand ein Anliegen oder möchte einfach nur sagen, dass ich scheiße bin. Dementsprechend kann ich das dann irgendwie aussortieren. Aber bei einer Sprachnachricht ist es halt nicht so.
Bald soll es ja die Funktion geben, dass das transkribiert wird automatisch. Darauf freue ich mich, auf die Funktion.
Voll sehr gut und sehr wichtig und hätte ja schon viel, viel länger auch letztendlich da sein sollen. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Bei Videos ist es ja schon so auf Instagram, dass du da inzwischen ja den automatischen Untertitel auch eingeben kannst. Genau. Aber in der Reel-Funktion ist es da auch
schon? Da glaube ich noch nicht, nein.
Da ist es nämlich auch noch nicht, nee. Genau. Das wäre halt auch schön, wenn sowas einfach schneller geht oder halt dementsprechend direkt mitgedacht wird, wenn es ein neues Tool gibt. Man sich die Frage stellt, können das jetzt auch alle benutzen?
Ja, aber ich finde das halt so krass. Ne? Man entwickelt dann auch so ein Spezialwissen. Ich meine, wenn ich meiner Oma erzähle, dass es bei Instagram in der Reel-Funktion keine Untertitel-Buttons gibt, dann zeigt die mir auch einen Vogel. Also man eignet sich auch so ein Spezialwissen an, wo ich nicht sicher bin, ob man in 2 Jahren das noch braucht.
Das wäre ja schön, wenn man das nicht mehr braucht, oder? Also das wäre schön, das weil stimmt, dann würde ja. Es ja bedeuten, dass es automatisch funktionieren würde. Und ich glaube, du und ich, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf, folgen ja vielleicht schon derselben Gruppe Menschen auf Instagram. Das heißt, wir haben ja da so unsere Themen und bestimmt auch so einige Aktivistinnen. Und nur durch diese Menschen habe ich zum Teil überhaupt für mich so verinnerlichen können, dass ich immer noch mal hinterfrage, ist das gerade barrierefrei? Kann das vielleicht eine Person gerade dementsprechend nicht konsumieren? Also die Fragen stelle ich mir. Das habe ich damals nie gemacht.
Ja, also man lernt dazu. Ich auch bis heute. Das ist nie fertig, glaube ich. Ich finde es auch manchmal ein bisschen herausfordernd, weil das ja dann doch am Ende, zumindest bei mir, eine One-Man-Show ist und ich wenig Unterstützung habe. Also inzwischen schon ein bisschen, aber nicht so viel wie vielleicht InfluencerInnen deiner Größe. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wie organisierst du das? Machst du das alles selbst oder hast du eine Redaktionsplanung, Sitzung, Team?
Also für meinen Podcast habe ich Hilfe, für alles, was ich auf Instagram sonst mache, an Videos. Heute war ich zum Beispiel unterwegs, habe Videos gedreht, habe Interviews geführt. Das mache ich alleine, beziehungsweise habe ich jetzt inzwischen immer mal Hilfe, dass mir der Louis einfach hilft, um zu filmen. Aber alles, was das Schneiden angeht, Untertitel, Captions und, Nachrichten beantworten, Community Management, das mache ich alles alleine.
Boah, das ist aber auch ein Fulltime-Job.
Ist richtig und das tut mir auch mental gar nicht mehr so gut, weil du kannst dir vorstellen, je größer man wird und je öfter man auch in der Öffentlichkeit steht, desto mehr gemeine Nachrichten kommen auch zum Teil rein und ich habe einfach für mich festgestellt, das letzte halbe Jahr, dass das mental ziemlich beschissen reinkickt, wenn man selber immer lesen muss, wie scheiße man doch ist.
Du bist jetzt seit fast 10 Jahren Influencerin. Wie hat sich denn Social Media seitdem für dich insgesamt verändert?
Also damals, als ich angefangen habe, war es ja für mich so der Bereich Fitness. Da gab es halt viele Fotos. Du hast dich irgendwie motiviert, hast tolle Sachen gezeigt. Irgendwie, ich habe mein Sixpack gezeigt, wenn ich im Urlaub war. Die letzten Jahre ist Instagram beziehungsweise generell Social Media viel politischer geworden, viel gesellschaftskritischer. Das finde ich auf der einen Seite gut. Und auf der anderen Seite, finde ich, merkt man aber auch besonders seit Corona, wie viel Frust da abgeladen wird. Dass man schafft es einfach nicht mehr, dass die Leute noch miteinander reden. Jeder ist sein eigener Pressesprecher und jede Person weiß am besten, wie jetzt was zu deuten ist. Und das ist echt schwierig, weil ich finde, dass oft Gespräche nicht mehr stattfinden. Und das halte ich für eine gefährliche Entwicklung.
Was glaubst du, ist da der größere Einfluss? Ist der größere Einfluss, dass wir einfach größere Reichweiten generieren? Also ich habe jetzt knapp 100.000 Follower auf Instagram. Du bist weitaus größer. Kriegt man dadurch einfach mehr ab oder hat sich auch die Kultur verändert?
Also ich glaube mal erstmal, dass Influencer per se schon mal und dann auch Frauen mehr abbekommen als andere Personen in der Öffentlichkeit, als zum Beispiel Schauspieler. Das merke ich einfach. Und dieser Hass, der lädt sich irgendwie so auf, dass da so voll viel Frust dahinter steckt und gar nicht mehr so richtig unterschieden wird, okay, was macht die Person jetzt eigentlich? Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es jetzt nur an der Reichweite liegt, aber ja, ich würde schon sagen, mehr Reichweite bedeutet ja auch mehr Aufmerksamkeit und mehr Aufmerksamkeit bedeutet, mehr Leute gucken dir zu und das wiederum kann natürlich auch bedeuten, was ja auch voll legitim ist, dass auch da Leute zugucken, die dich nicht so cool finden. Nur ist halt die Frage, muss man das überhaupt immer sagen oder, also weißt du, wenn wir beide jetzt auf einer Party sind, ja, wir steigen jetzt oben irgendwie auf dem Dach aus und da ist eine Party und da sind mega viele Leute und wir unterhalten uns mit den Leuten. Dann denke ich mir doch, wenn ich eine Person nicht sympathisch finde, komm, dann gehe ich mal zur nächsten Person und quatsch da einfach weiter. Sag noch tschüss, schönen Abend und sag doch nicht der Person, die ich nicht kenne, ey, weißt du was, ich finde dich richtig beschissen. Du bist eine Fotze oder du bist ein Stück Scheiße und ich finde dich so kacke mit dem, was du machst. Ich will nicht mehr mit dir reden und dann gehst du weiter. Ja. Also du weißt, was ich meine, ne? Also Total. Man macht es doch auch nicht im Leben ohne Internet. Und dann verstehe ich immer nicht, warum man das im Internet so machen muss.
Ist das das Anstrengendste in deiner Arbeit?
Geht so. Und da würde ich gerne mal auch wissen, wie es bei dir so ist und wie es dir damit geht. Bei meiner Arbeit ist es erstmal immer voll gut, dass ich auch andere Aktivistinnen und andere Influencer kennenlerne, die wichtige Arbeit leisten, weil nur so kann ich mich halt selbst auch reflektieren und verstehe auch, dass ich bestimmt noch lange nicht da bin, wo ich vielleicht sein sollte, mit all meinem Tun und Machen. Aber mir geht es tierisch auf die Nerven, dass in der, wie soll ich sagen, eher linkeren Bubble ständig Leute outgecallt werden, wenn sie probieren, was richtig zu machen, aber es nicht 100% richtig machen. Und das macht, für mich ist das super ermüdend, weil ich mir denke, Leute, redet doch mit mir. Euer Ansatz muss es doch sein, dass wir miteinander sprechen und nicht, dass wir jetzt hier diese Aufmerksamkeitsökonomie durchgehen und ihr Leute in die Story verlinkt, damit ihr da einmal euren Frust und eure Hassrede ablassen könnt und dann aber eure Leute noch auf die Seite der Person gehen, die da outgecallt wurde. Also weißt du, wo ich drauf hinaus will? Das ist das, was ich anstrengend finde und schade finde, weil ich glaube, dass viele Themen in der linken Bubble besprochen werden müssen und richtig sind. Aber wie sie das tun, kann ich aus einer Perspektive verstehen, weil sie einfach auch langsam genervt davon sind, dass sich vielleicht nicht so viel so schnell ändert. Auf der anderen Seite denke ich, Leute, ihr werdet nie mein Vater oder, keine Ahnung, Rainer von nebenan vom Dorf damit erreichen, wenn ihr die Art und Weise angeht, um Dinge verändern zu wollen.
Ja, ich beobachte das auch mit großer Sorge und bekomme das auch ab, wenn wir ehrlich sind.
Du bekommst es auch ab, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, klar. Also
man ist ja nie woke genug. Das geht immer nach oben. Und ich glaube, also ich schaue mir das schon an und habe mir auf jeden Fall abgewöhnt, darauf zu reagieren im Sinne von, du hast mich missverstanden oder so. So war das nicht gemeint, sondern ich lasse dann mal 24, 48 Stunden auch für mich Zeit, um darüber nachzudenken, ob da wirklich was dran ist. Also wir kennen das ja, wenn wir mal ertappt wurden, man fühlt sich ja auch ertappt. Man ist ja auch, man will es ja nicht falsch machen, bewusst. Und dann schaue ich mir nochmal die Kritik an und überlege dann, wie wurde sie mir eigentlich zugetragen? Mhm. Wurde ich da öffentlich an Pranger gestellt oder hat man mir eine DM geschickt? Und dann versuche ich da entweder eine Strategie mir zu überlegen. Also ich habe inzwischen Sensitivity Reading als Routine, bevor ich etwas poste, wird da nochmal mit Sensitivity Reading drüber gegangen, wo dann Leute mir von außen helfen, zu gucken, ob ich aus Versehen irgendeinen Fehler gemacht habe. Aber das findet eben alles hinter den Kulissen statt. Also es wird nicht öffentlich zur Schau getragen. Und dann finde ich, glaube ich, kann man mich verantwortlich machen, wenn ich den Fehler wiederhole. Aber beim ersten Mal finde ich es auch schwierig. Damit fahre ich jetzt seit einem Jahr ganz okay. Aber wenn ich jetzt noch kritisiert werde, das tut dann richtig weh. Weil ich gebe richtig viel Geld aus für Sensitivity Reading, für Formatentwicklung, Recherchen und so. Und das ist Geld, das sehen die Leute ja nicht. Das ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich. Du verdienst ja nicht nur Geld, sondern du investierst ja auch Geld. Und das ist nur Inhalte zu produzieren, ist manchmal gar nicht so nebenbei gemacht. Und ich finde auch, dass man unterscheiden muss, ob man eine Marke wie Netflix oder Adidas kritisiert, ja, oder eine Privatperson.
Sehe ich genauso tatsächlich.
Da, glaube ich, muss man nochmal genauer hinschauen.
Darf ich dich mal fragen, wie es dir aber dann geht? Also du wirst jetzt, wenn du also hinter den Kulissen, was heißt denn beschissen? Also ist es dann wirklich so, dass das voll dein Alltag dann auch beeinträchtigt?
Ja, voll. Also es ist auch so, dass ich dann mir erstmal bei Freunden, bei Leuten, denen ich vertraue, nochmal eine Zweit- und Drittmeinung einhole. Es geht super viel Zeit drauf, das zu besprechen und zu diskutieren. Und ich habe dann natürlich, je nachdem, ob ich die Kritik berechtigt oder unberechtigt finde, entweder Wut oder ich bin einfach traurig, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und weiß dann nicht genau, wie ich mich entschuldigen kann, weil auch das Entschuldigen ist oft nie Entschuldigung genug. Also ich finde es zum Beispiel problematisch, wenn Leute mir vorschreiben, wie ich mich zu entschuldigen habe. Das fühlt sich manchmal nicht gut an. Also am besten
zu kreuzen. Also da gibt es ja so Unterschiede. Ja, genau. Voll, aber da gibt's ja, was ich gelernt habe und was ich auch einsehe, ist zum Beispiel, es gibt ja die Unterscheidung zwischen es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe und es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Und ich und das wusste ich zum Beispiel damals, dass ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich war da einfach nicht sensibel genug und dann habe ich mich mal für etwas entschuldigt und habe geschrieben, ey, Leute, wenn ich damit jemanden verletzt habe, dann tut mir das wirklich leid. Das wollte ich nicht. Und das meinte ich aus dem Herzen so, ja. Und dann habe ich dafür aber auch wieder einen auf den Deckel gekriegt, weil ich geschrieben habe, wenn. Und da meinten die Leute, Alter, Luisa, geht dir nicht darum, wenn du jemanden verletzt hast, sondern du hast jemanden verletzt. Genau. Du musst halt schreiben, dass du jemanden verletzt hast. Und das habe ich dann auch gelernt. Aber mir wurde das so respektlos irgendwie zugetragen, dass ich mir denke, Mann, sag's mir doch normal. Und dann danke ich dir auch dafür, dass du mir das sagst. Und ich verspreche, ich gebe mein Bestes, das in Zukunft anders zu machen. Aber lass doch mal auf Augenhöhe miteinander reden.
Genau, und ich glaube, das ist jetzt eine Theorie, die ich schon öfter gelesen habe, und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich dem zustimme oder nicht. Diese Kritik an Leuten, die eigentlich aus der eigenen Reihe kommen, die ist natürlich leichter zum Erfolg zu führen. Also, dass du dich entschuldigst, dass du was dazu machst, dass du was postest. Und dieses Erfolgsgefühl, dass die Person, die dich kritisiert hat, das Erfolgsgefühl hat, dass du reagierst. Dieses Erfolgsgefühl gibt es nicht mehr, wenn du einen Nazi kritisierst. Hm. Der Nazi, der wird nur zurückschlagen. Hm. Ja, und das heißt, es geht, das ist jedenfalls die Theorie, um das Gefühl des Erfolgs und das Gefühl der Selbstwirksamkeit der Person, die dich kritisiert, genauso oder ähnlich stark, wie dass es wirklich um die Sache geht. Und das fand ich eine interessante Theorie, über die ich immer noch nachdenke. Was nicht heißt, dass Leute, die einen kritisieren, immer Unrecht haben, sondern es einfach nur heißt, dass das auch was mit denen macht, wenn sie die Belohnung bekommen, dass du dich entschuldigst. Eine millionenstarke Influencerin.
Hm. Ja, stimmt schon. Es ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich zu entschuldigen für Fehler, das ist für mich total in Ordnung und wichtig. Ich konnte das früher nicht. Früher konnte ich überhaupt nicht gut mit Kritik umgehen und konnte mich auch nicht gut entschuldigen. Und das habe ich tatsächlich über die letzten Jahre, die ich hier auch auf Instagram auch tolle Gespräche führen durfte und konstruktive Gespräche, das habe ich gelernt. Aber früher konnte ich das überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, wir lernen alle dazu immer. Aber ich fand das einen interessanten Gedankengang, weil das auch für uns ja Neuland ist. Es gibt ja niemanden, der das vor uns mal so versucht hat oder so gemacht hat. Und wir vielleicht dann in der Hinsicht auch wenig Leute haben, die wir um Rat fragen können. Wie gehst denn du in so einer Situation um? Mhm. Ich will kein Mitleid. Also das ist schon, wir sind ja auch hart privilegiert, aber auch wir machen Dinge zum ersten Mal.
Das ist zum Beispiel auch sowas. Ich sage das vor jedem Satz extra nochmal dazu, dass ich weiß, dass ich weiß bin und privilegiert bin. Und mir hat letztens mal jemand gesagt, Lou, es ist gut, dass du das weißt und das ist auch wichtig und so müssen wir alle denken. Und es ist auch gut, das mal zu erwähnen, aber du sagst es in jedem Interview und vor jedem Satz, als würdest du dich dafür rechtfertigen, jetzt noch etwas hinterher zu sagen. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich, also was sagst du dazu? Wo ist da die Balance?
Wahrscheinlich hängt das auch so ein bisschen vom Gesprächspartner ab oder der Gesprächssituation. Ich glaube, also man sieht ja, dass du weiß bist und weiß, dass du eine Influencerin bist. Aber du bist halt trotzdem eine Frau und wirst vielleicht in der Gesellschaft anders diskriminiert als weiße Männer, die Influencer sind. Sodass das sicherlich nicht jedes Mal erwähnt werden muss. Das mache ich ja auch nicht. Aber ich versuche schon, das immer dann in Kontext zu erwähnen, wenn ich entweder anfange, meine eigene Diskriminierungsblase zu verlassen. Mhm. Ja, also wenn ich nicht nur über Behinderung spreche, sondern dann vielleicht über People of Color oder so, dass ich dann vorweg schicke, aber eigentlich sollte ich darüber nicht sprechen, sondern es sind vielleicht andere Menschen, die das besser können. Und mir ist auch klar, dass ich als Mann, selbst mit Behinderung, gesellschaftlich mehr Privilegien habe als Frau mit Behinderung.
Wie ist es denn in eurer aktivistischen, oder ich sag mal jetzt, in der Bubble, wenn es um das Thema Inklusion und auch Behinderung geht, da seid ihr ja auch, ihr, damit meine ich auch andere Aktivistinnen, sehr präsent und das ist ja auch gut, aber seid ihr euch sozusagen da auch immer bei eurem Thema und Aktivismus einig oder gibt es da dann auch Unterschiede?
Also da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber es gibt jetzt relativ wenig 100%ige Meinungsverschiedenheiten, sondern da geht es dann oft so um die Frage, darfst du als behinderter Mensch eigentlich sagen, dass du leidest? Oder könnte das andere vielleicht so empfinden, dass du letztendlich die ganze Arbeit, die sie leisten, die sagen, es geht hier nicht um Leid, wieder mit dem Hintern einreißt? Aber es gibt ja Menschen mit Behinderungen, die leiden zum Beispiel, das kann man ja nicht ganz wegmachen. Dann die Frage, bist du behindert oder wirst du behindert? Gibt es ja auch so Debatten drum. Es ist sicherlich beides. Es gibt Menschen, die aber auch ihre Behinderung als Problem sehen und nicht unbedingt die Barrieren. Und das immer zu ignorieren, finde ich auch gefährlich. Ich glaube, dass es vielleicht auch Programme geben muss und Prozesse geben muss, wo wir auch behinderte Menschen mitnehmen in diese Diskurse und Debatten und sie nicht auch outcallen, wenn sie mal aus Versehen was falsch sagen. Mhm. Genau, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Achtsamkeit und weniger, also zumindest nicht öffentlich an Pranger stellen. Es gibt ja auch Influencer mit Behinderung, die dafür auch viel Kritik ernten. Wo ich denke so, ja, er hätte es eigentlich auch wissen können. oder sie. Tut es jetzt aber zum wiederholten Male falsch machen. Und ich würde ihn trotzdem nicht öffentlich an Pranger stellen.
Aber weißt du, was mich da interessiert? Inwiefern, ich meine, du hast ja gesagt, die einen fühlen sich oder sagen, sie werden behindert. Die einen sagen, sie sind behindert. Wie definiert man denn da jetzt den Konsens? Also ich kann ja niemanden seine Gefühle oder seine Art und Weise, wie er sich artikuliert und selbst beschreibt, absprechen. Also wo ist denn da dann der Konsens, was gesagt werden darf und was nicht?
Genau, ich glaube, der Konsens ist, dass wir es nicht wissen, wenn wir nicht im Körper oder Kopf des anderen stecken und dann wahrscheinlich fragt, wie erlebst du das für dich? Anstatt dir zu sagen, ja, aber man darf ja nicht behindert sein, sondern behindert werden sagen. Und also ich bin manchmal auch ganz schön am Rudern, gebe ich zu. Ja. Aber ich glaube so dieses, meine Welt ist meine Welt, deine Welt ist deine Welt. Ich kann nicht urteilen, wie du fühlst. Aber wir können darüber reden, ob es nicht auch so sein könnte.
Ich finde es halt ein bisschen schwierig. Als nicht betroffene Person möchte ich ja auch irgendwie Unterstützerin sein und alles richtig machen und niemand vor die Füße treten. Und denke mir dann aber gleichzeitig, wenn manchmal in einem Aktivismus-Teil sich die Leute untereinander nicht einig sind, die von etwas betroffen sind, wie kann ich denn darüber reden, ohne überhaupt jemanden auf die Füße zu treten? Das funktioniert ja letztendlich gar nicht.
Total. Ich glaube, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in dieser Klärung dieser Konflikte. Aber ich meine, Männer können ja auch über Frauen reden. Vielleicht haben wir es gesellschaftlich gelernt. Aber auch nicht jedermann kann über Frauen reden. Mhm. Also zum Beispiel Mario Barth. Also das ist dann schon auch wahrscheinlich wird immer ein Konflikt bleiben. Aber ich finde, und da muss ich auch zugeben, habe ich eine Menge gelernt aus der Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel, relativ spät auch, wenn wir ehrlich sind, was ich da gelernt habe, dass es auch nicht mehr die Aufgabe der Betroffenen ist, ständig zu erklären. Also es wurde schon super viel gesagt und ins Internet reingebrüllt und geschrieben. Man kann jetzt auch von den nicht behinderten Menschen, genauso wie von Männern oder Weißen, verlangen, dass sie sich im Vorfeld informieren und dass man, keine Ahnung, bei Germany's Next Topmodel einfach die Frauen, die dort mitmachen, nicht Mädchen nennen sollte. Das ist einfach nicht okay. Und ich habe den Eindruck, das sagen sie jetzt auch weniger, aber nur mal, um so ein Beispiel zu nennen.
Ja, es ist spannend. Also wenn du sagst, wir sind da gerade mittendrin, das fühle ich halt auch total. Es wäre halt schön, wenn man irgendwann halt mittendrin dann auch diesen Konsens findet und es halt einfach aufhört, sich dann immer wieder gegenseitig an den Pranger zu stellen.
Wenn du jetzt mit Fitness angefangen hast auf Social Media, wie leicht oder wie schwer war das denn, das Thema zu wechseln?
Das war erstmal gar nicht schwer, weil Thema wechseln heißt einfach, also was viele immer so ein bisschen denken ist, okay, Lou hat jetzt da ein Thema im Internet, also stecken wir sie auch mal in die Schublade. Aber im Grunde wollte ich von Anfang an immer nur Lou sein. Und das bin ich auch zu 100% geblieben. Das heißt, als ich aufgehört habe, viel Fitness zu machen, hatte das halt einen Grund. Das war meine Herz-OP damals. Und ich konnte dann einfach nicht mehr Sport weitermachen. Und ich habe ja mein Leben einfach oder teile ja mein Leben irgendwo im Internet. Und habe dann halt die Leute auf dem Weg mitgenommen, zu akzeptieren, dass ich eben nicht mehr jeden Tag dreimal Sport machen kann und dass ich auch ohne Sixpack total in Ordnung bin. Und das war dann so diese Übergangsphase. Und irgendwann kam halt das Thema Nachhaltigkeit im Urlaub bei mir privat dazu. Da gab es noch keine Greta, also doch, da gab es sie schon, aber da war Greta Thunberg noch nicht irgendwie aktiv, da war Fridays for Future noch nicht aktiv. Und das habe ich dann natürlich auch auf Instagram gezeigt, weil ich es in meinem Privatleben gemacht habe. Und deswegen ja, finde ich es voll schwierig zu sagen, ich stehe halt für ein Thema oder so, weil es ist immer Lou und Lou interessiert sich halt für viele Sachen und die möchte ich halt gerne im Internet einfach besprechen mit den Leuten.
Wie privat muss man denn sein? Seit kurzem gibt's ja auch deinen Freund, der ab und zu mal auftaucht, wie ich gesehen habe, mit einem witzigen Titel, der ist nämlich Ehrlich mit Nachnamen.
Ja.
Und auf Instagram heißt er, glaube ich, mal Ehrlich.
Ja.
Und das fand ich einen witzigen Wortwitz. Aber wie würdest du sagen, er ist jetzt auch Influencer? Oder teilt ihr, also wie privat ist gut und wie unprivat soll das sein?
Also, der Markus macht sich schon manchmal darüber lustig, wenn er auch was postet und dann so sein Möchtegern-Influencer-Gehabe da raushängen lässt. Und er hat mich ja auch so kennengelernt. Und also ich würde mal so sagen, ich hatte damals lange einen Freund, der auch dann angefangen hat, Influencer zu werden. Auch ein Fitness-Influencer. Und wir haben damals nur noch für das Außenwirken gelebt zusammen. Also weißt du, was ich meine? Wir waren dann irgendwie, wir sind ins Bett gegangen und haben für Instagram uns nochmal einen Kuss gegeben. Wir waren am Spazierengehen und haben den Sonnenuntergang angeguckt. Den haben wir nicht genossen, sondern für Instagram nochmal ein Pärchenbild gemacht. Und wenn das nicht geklappt hat, dann haben wir es noch 10-mal wiederholt. Und das habe ich halt, als wir dann gemerkt haben, okay, diese Beziehung geht auch einfach nicht mehr, das habe ich halt voll für mich hinterfragt. Und das ist etwas, was ich nicht nochmal machen würde. Das heißt, Markus muss mit mir kein Sonnenuntergangsfoto machen und wir küssen uns auch nicht zum ins Bett gehen. Aber klar, wenn wir im Urlaub sind oder mal was Witziges zu erzählen haben oder wir haben jetzt letztens eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen und was zu bequatschen haben, dann machen wir das. Mhm. Aber es gibt doch einfach Wochen, da zeigen wir nicht, was wir gerade in unserem Alltag machen. Und ich glaube, diese Distanz, die ich mir wieder ein bisschen aufgebaut habe, ist einfach wichtig und tut mir gut. Und unserer Beziehung auch gut.
Ja klar, also ich kann mir das auch vorstellen. Ich habe auch andere InfluencerInnen, denen ich natürlich folge. Und ich finde es manchmal auch ein bisschen cringy, ehrlich gesagt. Wenn man dann so bestimmte Dinge sieht und erfährt und sich fragt, wie oft habt ihr diese Szene wohl gedreht? Ne, so, und wenn dann Leute, keine Ahnung, den ganzen Urlaub ständig posten, dann weiß ich nicht, wie viel Urlaub die wirklich hatten.
Ja.
Und ich erwische mich aber auch selbst dabei, wie ich denke, oh, lass mal da lang gehen, da können wir ein geiles Instagram-Foto machen. Und ich denke so, ah, das ist schon hart übergriffig, auch in meinem Privatleben.
Ja, fühle ich komplett. Also wir waren jetzt Anfang des Jahres für eine Woche in Südtirol und da habe ich Markus wirklich gesagt, alles klar, ich packe mein Handy, also mein Social Media, packe ich vom Handy runter und ich mache wirklich eine Woche nichts. Und natürlich haben wir trotzdem mal ein Foto zusammen gemacht, aber das ist nicht sofort auf Instagram gelandet, sondern wir haben es in dem Moment gemacht, weil wir eine Erinnerung haben wollten. Und nach dieser Woche habe ich entschieden, okay, zeige ich nochmal was und wenn, was zeige ich? Und ich glaube, man sollte jetzt nicht irgendwie kritisieren, dass Leute im Urlaub Fotos machen oder das auch posten wollen. Ich glaube einfach, der eigene Konsum damit und wie man damit umgeht, nämlich, dass ich nicht irgendwie, wenn ich gerade Skifahren bin oder im Schnee einen Schneemann oder eine Schneefrau baue, dann sage, Leute, hier, guck mal, der Schneemann, richtig cool, wir machen den gerade, sondern ey, da macht man halt mal ein Foto und dann kann man das irgendwann eine Woche später auch nochmal zeigen. So, dass diese Momente, die man hat, nicht so zerstört werden von ich muss es noch posten und ein Hashtag da irgendwie drunter knallen.
Also Hashtags stressen mich auch so krass. Und ich hab auch gesagt, also wenn ich was poste, ja, dann gibt es einen Versuch. Also einen Versuch, dieses Wirklich? Foto zu machen. Aber ich will jetzt nicht 100 davon machen und das Beste davon raussuchen müssen.
Das ist mutig.
Ich finde einfach, also das ist doch auch authentisch. Dann ist es halt Finger im Bild oder aus Versehen schief oder so. Aber das ist halt mein Leben und ich bin auch kein Fotograf. Ich habe auch nicht die Geduld.
Ein Versuch ist mutig. Respekt an dich, finde ich gut.
Aber ich poste auch relativ wenig Fotos. Also da kannst du mal sehen, wie schlecht der Ausschuss ist. Aber so diese... Ich bin einfach, also ich finde dieses Fotografieren irgendwie lästig. Und ich wollte unbedingt mit dir über TikTok reden.
Oh Gott.
Genau das Ding. TikTok ist das ganze Jahr exponentiell auf Speed. Also du musst ja nicht nur ein Foto machen, du musst ein Video machen.
Mhm. Und du bist ja voll dabei.
Ja, aber weißt du, was wir gemacht haben? Das verrate ich eigentlich nicht, aber wir haben an einem Tag 40 Videos gedreht.
Oha.
Und dann jede Woche eins rausgeballert und dann war ich bis Ende des Jahres Ruhe. Bis Ende des Jahres war Ruhe auf meinem Kanal. Ich musste dann mich damit nicht beschäftigen. Ich habe einen Tag 8 Stunden Videos gemacht. Und
das ist krass.
So, aber nur so konnte ich es für mich auch akzeptieren. Mhm. Aber wenn es jetzt heißt, Raul, wir brauchen mal wieder ein TikTok-Video, dann denke ich so, oh nee, muss das sein?
Ich verstehe es total und ich frage mich halt, muss man auch letztendlich wieder alles mitnehmen? Klar, wenn man halt, ja, wenn man irgendwie das auch weiter verfolgen will und Reichweite aufbauen will, bestimmt. Also ich habe es auch, oder ich probiere es immer mal wieder, so in TikTok reinzugucken und auch mal einen TikTok zu machen. Aber ich merke einfach, dass mir dann die Zeit, die ich im Podcast höre und spazieren gehe, irgendwie in meiner Berliner Hood hier, dass sie mir dann wichtiger ist. Und ich bleib so hängen auf dieser App. Und ich finde den Umgang miteinander auf dieser App ganz schlimm. Ich finde, da werden auch ganz viele Inhalte gezeigt, bei denen ich denke, Leute, geht's eigentlich noch? Und von daher, die App setzt mich einfach noch mehr unter Druck.
Aber selbst, also welche Plattform hast du aufgegeben?
Twitter.
Twitter? Ah, okay. Und machst du noch Facebook?
Nee, Facebook gar nicht. Da gibt's einen Account von mir, aber da ist schon seit, was weiß ich, also mit Facebook habe ich ganz früh aufgehört.
Aber hast du dich dann verabschiedet oder einfach aufgehört?
Nee, ich habe einfach aufgehört. Das war so, das ist irgendwie weggefallen. So, das war mir auch nie wichtig, muss ich sagen, Facebook. Und LinkedIn ist für, finde ich halt super, weil der Umgang da miteinander, der Ton einfach noch ein sehr respektvoller ist und man tauscht sich aus, man kann auch mal konstruktiv kritisieren, man hilft sich, Netzwerk aufbauen. Da bin ich sehr gerne unterwegs, weil das ja auch im Großen und Ganzen die Leute sind, die ich erreichen will, ne? Weil Hebel können oft umgelegt werden bei den großen Unternehmen, besonders im Bereich Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und ja, mit Twitter habe ich aufgehört, weil ich finde Twitter das allertoxischste und schlimmste Medium.
Aber es geht am schnellsten.
Es geht am schnellsten, aber diese Plattform ist für mich der, also du brauchst einfach nur eine Stunde zugucken und siehst sofort, dass Menschen mit Absicht etwas falsch verstehen, damit sie sich empören können und damit sie einen Tweet absetzen können. Und da geht es gar nicht darum, dass inhaltlich was kritisiert wird oft. Also ich finde die App einfach ganz, ich finde es ganz, ganz schlimm und ich habe da auch schon bestimmt so 3 große Shitstorms durch und die waren alle so unfair und so gemein, dass ich mich dann abgemeldet habe und gesagt habe, ich will mit dieser Plattform nichts mehr zu tun haben.
Das heißt, du bleibst auf Instagram und LinkedIn.
Mhm, genau.
Setzt dich in LinkedIn zum Beispiel, Instagram, setzt dich Instagram dann unter Druck? Also wenn du die App aufmachst und dann siehst du da, keine Ahnung, 4000 Likes, 40 Kommentare und 200 Direct Messages?
Ja, die App setzt mich aber eher unter Druck, dass du natürlich guckst, was andere machen, performen deine Videos gerade, wie sind deine Story-Views, hast du genug Kommentare, diese ganzen...
Ich guck mir das alles gar nicht an.
Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich habe nur halt niemanden, der es für mich macht und im Moment muss ich es mir noch angucken zum Teil, aber das setzt mich auch unter Druck und mein Ziel ist es ja, dieses und nächstes Jahr dafür zu sorgen, dass ich wirklich unabhängig bin und deswegen habe ich ja 2 Firmen gegründet und gehe einfach in andere Richtungen und möchte irgendwann Instagram nur noch benutzen, um zu zeigen, heute trinke ich mein Pina Colada oder morgen gehen wir zusammen alle Leute auf eine Demo. Aber ich will einfach nicht mehr abhängig davon sein, da Werbung schalten zu müssen.
Kann man auf Instagram Urlaub machen oder bestraft dich der Algorithmus, wenn du lange nichts gepostet hast?
Ich glaube, man kann Urlaub machen und wenn man wiederkommt und dann von seinem Urlaub ein bisschen was erzählt oder einfach wieder anfängt, ist das voll okay und vielleicht bestraft der Algorithmus einen da ein bisschen, aber mir persönlich ist das Latte Macchiato. Also ich brauche ein bisschen meine Auszeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das und wenn ich jetzt noch darüber nachdenke, oh, ich muss aber im Urlaub auch was posten, weil der Algorithmus, also dann gute Nacht, Marie.
Und was für Firmen hast du gegründet? Was bieten die an?
Ich habe mit Markus tatsächlich und einer Kollegin von Markus eine Produktionsfirma gegründet und zum anderen eine Beratungsagentur, wenn also für Social Media Analysen, Workshops und die Kommunikation im nachhaltigen Bereich. Und das läuft auch schon sehr gut an und da haben wir schon relativ viel zu tun und jetzt muss das alles nur erstmal sich so finden und einpendeln, dass ich halt sagen kann, alles klar, Tschüssikowski Instagram, ich mache hier mein Ding.
Ist das die Antwort auf die Frage, was machst du heute in 5 Jahren?
Nee, weil wer Luisa Dellert kennt, persönlich und privat, der weiß, dass ein Motto von mir ist, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern und gestern und von morgen? Und ich weiß es einfach nicht. Ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen, was in 5 Jahren ist. Mhm. Ich hoffe einfach, ich darf in 5 Jahren noch das erleben, was da auf mich zukommt. Ich hätte super gerne bis dahin einen Berner Sennhund. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne in Norwegen an einem Fjord leben und Orcas beobachten. Aber ich glaube, das bleibt erstmal ein Traum und wird nicht in 5 Jahren realisierbar sein.
Bleiben wir doch in der Gegenwart. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
Ein perfekter Tag sieht so aus, dass ich aufstehe und erstmal mir meinen Lieblingspodcast morgens anhöre.
Eine Runde Spazieren.
Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, den höre ich sehr gerne. Dabei gehe ich eine Runde durch mein Kiez, habe ein Hafermilch-Cappuccino in der Hand und fange dann ohne Stress an zu arbeiten.
Wie viel Uhr ist das dann?
Ich stehe mal 6 auf. Das heißt, wow. Ich gehe so bis um 7:30 bin ich immer so spazieren und um 8 fange ich an zu arbeiten.
Boah, krass. Um 8 stehe ich auf.
Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ja, ich finde ich super. Ich das ist halt bei mir so drin, weil ich mir denke, okay, morgens stressen mich noch nicht Leute. Wenn ich jetzt mein Handy aufmache, sind da wirklich bestimmt 52 WhatsApp-Chats offen. So, dann irgendwie noch Mails und ich kriege das alles nicht so geregelt und ich brauche morgens diese Zeit, in der ich das Gefühl habe, niemand will was von mir und ich kann jetzt einfach mal kurz erstmal für mich die Zeit nutzen.
Aber bist du normalerweise eine Langschläferin?
Nee, war ich noch nie so. Aber mit dem Alter muss ich dir ehrlicherweise sagen, dass es mir schwerer fällt, früher aufzustehen. Also ich merke schon am Wochenende, wenn ich nicht aufstehen muss, dass ich dann auch mal tatsächlich bis um 9 oder 9:30 schlafe.
Okay, das heißt, du bist dann um 8 Uhr wieder am Rechner. Und wie geht's dann weiter?
Ganz unspektakulär. Viele Termine, E-Mails, Koordination, Recherchen, Podcastaufnahme, Interviews, also all den Bums, den man so irgendwie dann macht. Und wenn der Tag ganz perfekt zu Ende geht, dann treffe ich mich dann mit Freundinnen oder mit Markus. Und wenn wir bei Markus sind, dann machen wir die geilste vegane Bolognese der Welt.
Nice. Mein Lieblingsessen.
Ja, wirklich.
Ja.
Ey. Voll. Hiermit bist du herzlich eingeladen, dass wir für dich einmal die geilste vegane Bolognese der Welt kochen.
Und wir machen das ohne Social Media.
Ja, bitte.
Sehr gut. Wann ist denn Feierabend bei dir?
Schwierig. Also ich habe mir vorgenommen dieses Jahr, dass Feierabend bei mir so 17 Uhr ist. Aber auch das ist jetzt die letzten Tage, hat das schon wieder gar nicht geklappt. Heute ist Feierabend um 21 Uhr.
Und du verbringst dann letztendlich die ganze Zeit am Rechner.
Ja, nicht nur.
Also
ne?
So ist also, es bei mir. Ich stehe um 8 auf so? Und bin um 18 Uhr mit meinem Laptop fertig, ja.
Das heißt, du bist wirklich den ganzen Tag, na gut, okay, du kannst ja auch die Interviews und alles über den Rechner machen, richtig?
Genau, ich habe relativ wenig Videoproduktion, genau.
Ja gut, bei mir ist es schon so, dass wenn ich Interviews führe, im Bundestag zum Beispiel, dass ich dann noch hingehe oder so wie heute, dass ich, wenn ich Organisationen vorstelle oder wen interviewe, dass ich dann halt auch einfach vor Ort sein möchte und dann geht halt schnell mal ein halber Tag drauf, aber an diesem halben oder während diesem halben Tag kommen halt noch 30 Mails rein und die müssen dann halt auch irgendwie noch bearbeitet werden.
Na klar. Gibt es Tage, an denen du keine Social Media App aufmachst?
Ja, das letzte Mal war tatsächlich die Woche, als wir da in Südtirol waren. Ansonsten gibt es keinen Tag, an dem ich nicht eine App aufmache. Hast du einen appfreien Tag? Also einen Social-Media-appfreien Tag?
Nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt meinen Kolleginnen beziehungsweise auch meinen Tag so strukturiert, dass ich ab 14 Uhr keine Termine mehr mache, sondern das ist dann meine E-Mail-Zeit. Und ich habe letztendlich meinen Tag in drei Einheiten geteilt. Also einmal die Private Time, die Ich-Zeit, dann die Meet Time, also die Zeit für Meetings, die geht bis 14 Uhr. Und ab 14 Uhr mache ich bis 18 Uhr meine Mails. Und seitdem habe ich das Gefühl, habe ich jetzt einigermaßen im Griff.
Ja, mega. Und ab 18 Uhr kannst du dann machen, was du machen möchtest.
Also so zumindest die Idealversion. Also auch bei mir gibt es viele, viele Ausnahmen. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, weniger gestresst zu sein.
Fühle ich sofort und muss ich tatsächlich auch bei mir probieren. Vielleicht musst du mich mal coachen.
Oh Gott, ich habe es auch nur aus dem Internet mir irgendwie mal zusammengeklaubt. da gibt es schon bessere Coaches. Welche Aspekte der Social-Media-Arbeit, des InfluencerInnen-Lebens machen dir Mut? Welche Erfolgserlebnisse konntest du beobachten?
Erfolgserlebnisse bei mir oder meinst du im Generellen?
Generell vielleicht auch.
Also generell finde ich es schön zu sehen, dass Menschen mit Reichweite in Situationen, in denen andere Menschen Hilfe brauchen, immer mehr verstehen, dass sie diese Reichweite auch abgeben. Auf der anderen Seite möchte ich gerne aber auch sagen, dass das trotzdem noch jede Person für sich entscheiden darf. Und wenn man zu einem Thema dann irgendwie seine Reichweite nutzt, um worauf aufmerksam zu machen, heißt das nicht, dass man nächsten Tag natürlich für jede Person in diesem Land irgendwie jede Organisation und jeden Spendenlink posten kann. Das ist immer voll schwierig, da die Waage zu halten. Aber generell finde ich es schön, dass viel mehr Menschen mit Reichweite inzwischen einfach helfen. Das finde ich ist eine schöne Entwicklung.
Also nicht so schöne Entwicklung, die haben wir ja auch schon kurz angerissen, ist das Thema Hass im Netz, wo wir wahrscheinlich beide schon auch Erfahrungen mitgemacht haben. Und im Fall von Renate Künast, das haben wir alle mitbekommen, gab es dann sogar auch erfolgsversprechende Urteile. Ich frage mich manchmal, bringen solche Urteile etwas? Was sagst du?
Ich glaube, also dadurch, dass es ja so ein Urteil dann gibt, steht es ja in der Presse, wird besprochen, gelangt wieder an andere Menschen, einmal an betroffene Menschen, die sich denken, hey, da passiert was, also werde ich das nächste Mal auch das Ganze anzeigen oder zur Polizei gehen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht ein kleiner Warnschuss für einige ist, die denken, sie sind die Rambos des Internets und dürfen da machen, was sie möchten. Und von daher ist es vielleicht ein bisschen mehr, das ist mehr symbolisch, aber ich glaube, das kann wirklich da helfen, dass Leute einmal Mut fassen, was zu ändern und die anderen aber denken, okay, scheiße, vielleicht passe ich doch mal dreimal mehr auf, was ich im Internet sage.
Wer hat denn deiner Meinung nach den größeren Hebel? Das Rechtssystem, die Plattformen oder dann doch die NutzerInnen?
Ich glaube, es gibt nur den einen Hebel, den wir alle gemeinsam umlegen können. Und wer da aber gerade noch viel zu wenig dran zieht, sind meiner Meinung nach die Plattformen. Also ich wünsche mir da einfach noch mehr Sicherheit und noch mehr Support, zum Beispiel von Instagram und auch auf TikTok. Also die müssen einfach verstehen, dass diese digitale Gewalt einfach zunimmt, dass die auch ein mentaler Abfuck für die Menschen ist und dass man da einfach noch mehr Support braucht. Und ich hoffe, da kommt einfach noch mehr.
Ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin ja auch unter anderem Mitideengeber von der Plattform HateAid und habe viel auch mit den Leuten von Hass melden und so mich ausgetauscht. Und ich finde diese Entwicklung unglaublich spannend und ich frage mich bis heute, warum Plattformen eigentlich es nicht erlauben, die Kommentarfunktion nach 2 Stunden einfach zu schließen. Weil ich mache die Beobachtung, wenn ich was poste, dann ist die Debatte eigentlich nach 2 Stunden auch durch. Dann ist nach 2 Stunden jede Information auch geteilt worden. Es ist unwahrscheinlich, dass 48 Stunden später noch irgendjemand eine neue Erkenntnis einbringt. Und ich fände es, glaube ich, mega erleichternd, wenn man einfach sagen könnte, okay, hier könnt ihr 2 Stunden kommentieren. Ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, um das zu monitoren. Aber rückblickend Posts von einer Woche zu checken, ist einfach auch, je größer der Account wird, unmöglich.
Voll, hast du total recht. Also ich könnte mir vorstellen, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie 3 Tage mal nicht im Internet stattfinden und dann natürlich aber gucken wollen, was du so machst und geschrieben hast und dann natürlich noch gerne ihre Meinung sagen wollen. Ich glaube, da, also das wäre so ein Ding, da würde ich sagen, hey, dann müssen wir halt wirklich...
Aber dann können Sie mir eine Direct Message schicken da drauf oder so.
Ja, hast du recht. Aber gut, da gibt es zumindest mal die Möglichkeit, dass du halt generell die Kommentarfunktion einfach ausstellst und dann einfach benutzerdefiniert schaust, für welchen Beitrag das nicht gilt.
Genau, aber es gibt entweder nur an oder aus, aber nicht so,
ja, das stimmt,
eine zeitliche Begrenzung. Und ich glaube, Hass im Netz verbreitet sich dadurch so gut, weil wir überall die Möglichkeit geben, was zu sagen. Und wenn wir Social Media Kanäle mit unbeschmierten Wänden vergleichen würden, ja, je mehr unbeschmierte Wände du hast, desto mehr werden sie beschmiert. Und wenn das nicht sauber gemacht wird oder so, dann wird halt weiter geschmiert. Und ich glaube, wir müssten die Flächen reduzieren.
Ja, gebe ich dir total recht.
Und ehrlich gesagt, wir kennen das ja vielleicht auch, du arbeitest ja auch beim Norddeutschen Rundfunk bei Dieb und Deutlich, was die öffentlich-rechtlichen Sender für einen Schmerz haben, weil sie nach 12 Monaten die Inhalte löschen müssen. Das wäre doch viel einfacher, wenn man sagt, dieser Beitrag bleibt einfach auch nur 12 Monate und dann zerstört er sich von selbst. Mhm. Also wenn die Plattformen solche Services anböten, glaube ich, könnte man eine Menge Probleme lösen.
Aber hast du das mal probiert reinzugeben? Also gehst du dann aktiv auch mal auf die Plattform zu und sagst, ey, lass mal reden, ich habe da eine Idee?
Klar, aber in Deutschland sitzt ja nur Marketing von Facebook, Instagram und Co. Das heißt, du müsstest irgendwie den Leuten in den USA das sagen. Und wenn da jemand aus Deutschland kommt und eine Idee hat, dann bist du auch eher belächelt als ernst genommen.
Ja, das gilt für leider so viele Sachen.
Du, unser Aufzug ist fast da.
Also gehen wir gleich auf die Party.
Genau, wir gehen gleich auf die Party. Corona-konform natürlich. Aber eine Frage, die ich unheimlich gerne allen Gästen stelle. Gibt es eine Organisation oder eine Stiftung, für die du dich engagierst, die du für unterstützenswert hältst und die vielleicht unsere HörerInnen auch unterstützen könnten?
Tatsächlich ist es bei mir genauso wie bei dir, weil du es halt schon erwähnt hast, mir ist Hate Aid ganz, ganz wichtig. Ich finde Hate Aid eine super Anlaufstelle, um sich darüber zu informieren, um sich Hilfe zu holen, um sich beraten zu lassen. Und alles, was ich so an Auftritten habe, wo ich irgendwie eine kleine Gage bekomme, gebe ich alles weiter an Hate Aid und probiere mich da immer so gut es geht mit einzubringen.
Konnten die dir schon helfen?
Ja, die haben mir schon oft geholfen. Also sei es mit einfach nur zuhören, als ich geheult habe, wie am Spieß. Die haben Anzeigen rausgebracht, die haben mir geholfen, als es mal darum ging, dass ich nicht mehr möchte, dass meine Adresse im Internet zu finden ist. Also die haben mir in den unterschiedlichsten Fällen schon super geholfen und ich finde, das ist ein ganz tolles Team. Und ich glaube, leider wird das in Zukunft sogar noch wichtiger sein, dass es Anlaufstellen wie Hate Aid gibt.
Trauriges Ende eigentlich.
Ja, Susi. Nee, komm, das bleibt nicht traurig, weil wir machen jetzt ja Party.
Genau, wir machen jetzt Party und wir haben uns auf eine Pasta Bollo Veggie verabredet. Mhm. Super gut. Schreibt mir, wenn es bei euch passt und dann essen wir gemeinsam Pasta Bollo. Ich bringe einen Wein mit.
Finde ich super und jetzt schlürfen wir erstmal einen Gin Tonic.
Genau. Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Auf bald.
Ciao.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich 2-mal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.